Es geht um ein Kunstprojekt, habe ich im Programm gelesen, zu einem Werk von Cory Doctorow, Little Brother. Das Buch habe ich gelesen, fand ich super interessant. Werde ich auch probieren, meinen heranwachsenden Kindern mal nahezuführen und bin jetzt sehr gespannt, was Reinhard uns erzählen wird, wie er dieses Projekt weitergeführt hat.
Ja, herzlich willkommen zu den diesjährigen Datenspuren. Mein Name ist Reinhard Mutz. Ich bin in meinem hauptamtlichen Nebenberuf gemeinnützig tätig für WPIA. Und wer jetzt erwartet hat, dass ich hauptsächlich was zum WPIA sagen werde, hat sich etwas geirrt. Mein Thema heute ist ein Kunstprojekt eines jungen Künstlers aus Leipzig. Er nennt dieses Little Brother und er studiert in Leipzig an der HGB. Little Brother wird eine Installation, um die herum wir Fragen stellen können und hoffen dann eben auch Antworten zu finden. Ich hatte mich schon vorgestellt, insofern kann ich an dieser Folie einfach mal weitergehen. Und die Frage, die man stellen muss, ist einfach, wie passt WPIA, das ein Projekt in der IT ist, mit dem Thema Kunst und hier konkret mit Little Brother tatsächlich zusammen. Kurz zur Erinnerung, WPIA errichtet zurzeit eine CA, wir sind im Audit. Ich habe nachher einen Lightning Talk und werde zu diesem Thema in 5 Minuten ein bisschen mehr sagen, als ich jetzt hier sagen möchte. Zur Frage der Kunst ist es das, was Bernd in seiner Keynote auch schon angesprochen hat. In der Vergangenheit redete man hauptsächlich über Technik, weil in der Technik ist man zu Hause. Das ist so das Kursystem, was man beherrscht. Und wir sind heute so weit, dass in der IT flächendeckend über Fragen wie Ethik und Moral diskutiert wird. Und da erhebt sich wie von selbst die Frage, wenn man Möglichkeiten hat, ein Kunstprojekt zu unterstützen, passt das irgendwie mit dem eigenen Anspruch zusammen, passt das mit den eigenen Tätigkeiten zusammen und kann man es eventuell auch ein bisschen gestalten, sodass man selbst sich Gehör verschaffen kann. Das Projekt Little Brother ist eine begehbare Installation. Für Leute mit etwas Vorstellungskraft ist es leicht zu erkennen. Es handelt sich um einen umgebauten Seekontainer. Dieser Seekontainer soll von der Optik her ein ganz bekanntes Gebäude erinnern. Das zeige ich dann gleich. Von der Technik, die da drin steckt, ist dieser Seekontainer abhörsicher. Es funktioniert weder Handy noch Telefon, noch kann man mit irgendwelchen Mikrofonen das Gerät abhören. Man hat also auf eine moderne Art und Weise in diesem Container ein Stückchen Umwelt installiert, dass man getrost sagen kann, hier kann ich meine Privatsphäre mal in Erfahrung bringen. Um dieses Gebäude geht es. Dieses Bild kennt seit 2013 jeder, seit Snowden. Es handelt sich hier um das Headquarter der NSA. Und die haben mit dem Bauen seitdem auch nicht aufgehört. Ich weiß nicht, wie das heute aussieht. Um auf Snowden nochmal zurückzukommen, auch dieses Zitat sollte jeder mal irgendwann gesehen haben. Privatsphäre sei einem egal, weil man nichts zu verbergen habe. Ist gleichzusetzen mit der Aussage, dass einem Meinungsfreiheit egal ist, weil man nichts zu sagen hat. Die Frage ist, stimmt das? Die Frage ist, wie können wir zu diesen Themen Stellung beziehen innerhalb der IT? Was bedeutet das Ganze für uns? Das Projekt wird solche und mehrere Fragen dieser Art stellen und die Antworten hoffen wir im Dialog mit dem Publikum in Erfahrung zu bringen. Little Brother wird kein Konzept vermitteln können, nachdem man einfach sagt, da gehe ich hin und nehme mir ein Prospekt mit und hier habe ich die Antwort und kann sie lesen. Das ist nicht die Intention. Die Intention ist, über Dinge zu reden, über die man sprechen muss. Die Frage, braucht der Mensch überhaupt Privatsphäre, scheint in Deutschland völlig überflüssig gestellt zu sein. Nur Privatsphäre wird in den anderen Ländern, in anderen Kulturen deutlich anders verstanden als von uns. Das heißt, wenn wir versuchen wollen, eine Antwort zu geben, müssen wir einfach mal sehen, wie wird dieser Begriff denn interpretiert? Wie ist er zu interpretieren? Und kann man sich auf eine Antwort einigen? Wenn ja, wie sieht die aus? Ist es eine Norm und einfach sagen, ich habe ein Recht auf Privatsphäre und das und das und das ist es? Oder ist das Ganze mehr eine Frage nach dem Motto, wie lebe ich in einer Gesellschaft? Was erwarte ich von meinem Gegenüber in diesen Fragen? Und so weiter. Little Brother stellt die Frage, sind Freiheit und Sicherheit ein Widerspruch? Die Frage ist diskutiert worden im Zusammenhang mit Staatstrojanern, mit Vorratsdatenspeicherung, mit den Sicherheitsgesetzen und so weiter. Und es ist mittlerweile so, dass im Bereich Staatstrojaner und auch Vorratsdatenspeicherung wieder einmal Verfassungsbeschwerden anhängig sind von diversen Zivilgesellschaften. Darunter unter anderem Teletrust mit Sitz in Berlin, unter anderem Digitalcourage, unter anderem die Gesellschaft für Freiheitsrechte und so weiter. Und weitere überlegen noch, ob sie es machen sollen oder nicht. Wir können von hier aus eigentlich nur hingehen und jeden ermuntern, eine Verfassungsbeschwerde zu unterstützen. Auf die Frage, ob unsere Demokratie in Gefahr ist, kann ich keine Antwort geben. Man hat das Gefühl, da ist was nicht in Ordnung. Siehe Chemnitz, siehe Köthen, siehe sonst wo, siehe Sachsen, siehe Leipzig. Bestimmte Aufmärsche von bestimmten Gruppierungen machen einem durchaus Angst und geben einem zu bedenken. Aber ist deswegen die Demokratie in Gefahr? Die Frage ist, wie reagiert der demokratische Teil der Gesellschaft? Und er ist hier an dieser Stelle gefragt. So ein typisches IT-Thema sind Roboter und künstliche Intelligenz. Und hier stellt Little Brother die einfache Frage, lassen sich die wichtigsten Gefahren von künstlicher Intelligenz tatsächlich unter drei Schlagworten zusammenfassen, die da sind: Monopolisierung von Daten, Manipulation des Einzelnen und Missbrauch durch Regierungen. Haben wir Beispiele dafür schon erlebt? In Amerika wird diskutiert, wer eigentlich den Herrn Trump am Ende gewählt hat. Waren das Menschen? Waren das Automaten? Waren es irgendwelche Roboter? Sind Leute verleitet worden, gezielt verleitet worden? Wenn das so möglich ist, sind wir in Deutschland gegen diese Möglichkeiten eigentlich ausreichend gewappnet? In der Schweiz diskutiert man zurzeit die Einführung von E-Voting. Man möchte die nächsten Wahlen in der Schweiz durch Wahlapparate abhalten. Nun weiß jeder, dass ein DDoS-Angriff heutzutage nahezu jeden Computer irgendwann mal in die Knie zwingt. Man muss ihn nur dick genug ausführen. Was bedeutet das für eine Situation, wenn eine Regierung oder ein Parlament gewählt werden soll? Kann ich die Wahlen am nächsten Tag einfach fortführen? Kann ich die weitermachen? Warum bleibt man nicht bei dem einfachen Vorgang und zählt Papierzettel elektronisch aus? Da wissen wir, wie es geht. Da können wir sagen, das sind Fehler relativ ausgeschlossen. Ich kann mir an meine Studentenzeit Ende der 80er Jahre erinnern, als wir im AStA die ersten Studentenwahlen hatten und mit den weißen Karten eine Wahl zum AStA durchgeführt haben. Da wurde ganz einfach mit einem speziellen Bleistift an der entsprechenden Stelle eine Markierung gesetzt und das Ding anschließend durch den Zählautomaten gejagt. Und nach einer guten Stunde hatten wir das Ergebnis von, ich weiß nicht, 14.000 Wahlzetteln oder dergleichen. Warum bleibt man nicht bei diesen Dingen, die man auch nachprüfen kann? Man muss sich vorstellen, E-Voting wird eine große Sache, wenn es umgesetzt wird. Nur das Ergebnis Da heißt es, hier ist Glauben angesagt. Ich glaube, dass die Maschine mir die Wahrheit erzählt hat. Nachprüfen kann es keiner. Und das sind die Fragen, um die wir uns hier auch mal von der Seite der IT aus zu kümmern haben. Welches Ethos braucht es bei der Entwicklung und dem Umgang mit künstlichen Intelligenzen? Hat über diese Frage schon mal ein Programmierer nachgedacht? Der wird sehr wahrscheinlich keine Zeit haben, weil ich kann mir an meine Zeiten in verschiedenen Firmen erinnern. Da hieß es, da haben wir jetzt keine Zeit, wir denken jetzt nicht nach, wir machen einfach. Und mit dieser Haltung passieren dann am Ende auch Fehler. Die waren zu meiner Zeit schon da und die sind heute immer noch da und man kriegt sie scheinbar nicht weg. Bei der Frage der Ethik stellen wir fest, dass es mittlerweile eine Bestrebung gibt, innerhalb der gesamten IT diese Frage zu diskutieren. Auf dem Kongress der FIF sind die Frauen in der Informatik für Frieden und Freiheit, ist das schon im letzten Jahr ein Thema gewesen, in der Gesellschaft für Informatik generell ein Thema. Und ich meine, diese Fragen müssen in dem gesamten Bereich der IT gestellt und diskutiert werden. Antworten werden wir so ohne weiteres nicht finden. Aber wenn es heißt, Roboter sind da, wir machen Roboter für alle Lebens- und Liebeslagen, dann ist wirklich die Frage der Ethik zu stellen und sie ist auch eindeutig zu beantworten. Es gibt Dinge, die tut man einfach nicht. Das ist mir mal als in dem Alter beigebracht worden. Ich weiß nicht, wie das heute aussieht, ob das heute noch gilt. Aber an bestimmte Verhaltensweisen, an Menschlichkeit, muss man eben auch in unserem Beruf erinnern. Es ist festzuhalten, dass wir im Jahre 18 die Erklärung der Menschenrechte zum 70. Jahrestag feiern. Dieser Tag wiederholt sich am 10. Dezember und wir sind halt jetzt im 70. Jahr und man kann es nicht oft genug sagen, die Frage der Menschenrechte ist seitdem ein Thema, das die internationale Politik immer durchzieht und das bis heute nicht endgültig in allen Ländern Einzug gehalten hat. Wenn ich mir unser Land angucke, dann halte ich es persönlich für dringend nötig, diese Charta auch in dem Unterricht der Grundschulen unterzubringen. Es gehört in den Lehrplan, weil anders ist Bildung, anders ist Erziehung zur Menschlichkeit nicht zu bewältigen. Roboter und Empathie. Ganz große Frage. In Japan wurde jetzt ein Roboter vorgestellt, der das Gesicht verziehen kann, je nachdem, was sie ihm zuflüstern. Stellen Sie sich mal eine Maschine vor und sagen, Schatz, ich liebe dich. Bekommen Sie Empathie zurück? Bekommen Sie einen Fluch zurück nach dem Motto, wie Alexa sagt, die Frage verstehe ich nicht, kann ich nicht darauf antworten? Wir sehen, wenn das jetzt ein bisschen von der humorvollen Seite aufgezogen, aber von der anderen Seite aus sehen wir Fragen, die mit der Gesichtserkennung teilweise spielen im Bereich Predictive Policing. Computer helfen bei der Vorhersage, wo, wann, welche kriminelle Handlung begangen wird. Und demnächst wird man durch entsprechende Kameras auf Autobahnen, Stadtautobahnen und sonstigen Verkehrsknotenpunkten erkennen, welcher Autofahrer vorhat, sein Auto irgendwo hinzufahren, wo er anschließend eine kriminelle Handlung begeht. Ist das Zukunft? Kommt das tatsächlich? Ist das möglich? Wie sicher sind da die Voraussagen? Und die Frage, die sich hier stellt, wird es gelingen, Roboter zu entwickeln, die Mitgefühl zeigen? Ich kann mich an eine Fernsehserie erinnern, die, von der hat der ein oder andere von Ihnen vielleicht mal gehört, die hieß ganz einfach mit Schaum, Schirm und Melone. Emma Peel und Harry Steed waren die beiden Hauptfiguren, eine sehr witzig gemachte Serie. Und eine der besten Folgen davon war Schwarzer Computer gegen Weißer Computer, beides in der Gestalt von humanen Robotern. Und beides Killerroboter. Der eine konnte besiegt werden, der andere eigentlich nicht. Gesteuert wurden sie auf ihr Ziel hin durch die Übergabe eines manipulierten Kugelschreibers, der einfach Geodaten vom Ziel übermittelt hatte. Und dieser humanoide Roboter ging durch jede geschlossene Tür, suchte sein Gegenüber zielsicher auf, hat das also auch in dieser Reihe da vorne irgendwo gefunden, ging hin, Exitus. Und dann irgendwann ist Steel halt in der Situation, dass er das Ziel ist und er begreift durch irgendwie einen Zufall, es ist ja eigentlich nur der Kugelschreiber, den trug er an sich, hat diesen Kugelschreiber genommen und unter größter Gefahr dem anderen Roboter angeheftet und dann hatten wir eine für die Fernsehserien der damaligen Zeit enormen Spaß. Zwei humanoide Roboter besiegen sich gegenseitig im Karatekampf und lassen voneinander nichts mehr übrig. Die Maschinen sind richtig zusammengeschlagen worden. Ist das die Zukunft, an der wir jetzt arbeiten, die uns tatsächlich über den Weg laufen wird? Die Fragen, ich finde die Antwort im Moment nicht. Mein Vorredner hatte auf diese Sache schon hingewiesen. Massenüberwachung ist eine massive strukturelle Veränderung. Wenn die Gesellschaft sich zum Schlechten verändert, wird es dich mitziehen, auch wenn du die uninteressanteste Person auf der Welt bist. Dieses Zitat kommt von der Courage Foundation. Und es wurde veröffentlicht auf Reddit. Die große Frage hier ist, wenn das so weitergeht, werden auch wir Scoring-Systeme bekommen. Scoring-Systeme der einfacheren Art haben wir schon. Schufa zum Beispiel. Man kann sich bei der Schufa ja über seinen Kontostand und die Aussagekräftigkeit der dort gesammelten Informationen erkundigen und kann auch da gewisserweise Einspruch einlegen und so weiter. Aber das ist im Grunde genommen nichts gegenüber dem, was in China zurzeit gemacht wird. Und die chinesische Gesellschaft ist derzeit in einer Situation, dass sie diesem System auch noch zustimmt. Ich würde mich fragen, sind alle verrückt geworden? Scheint nicht der Fall zu sein, aber wenn das in Deutschland, in Europa oder sonst wo jetzt, was uns dann direkt betreffen wird, eingeführt wird, wie werden wir uns verhalten? Können wir uns dazu vorher eine Meinung bilden? Eine Möglichkeit auf diese vorgestellten Fragen zum Thema Privatsphäre ist das Recht auf Sein. Wie verbinden wir das und diese Fragestellung eines Kunstprojekts mit der IT? Wir wissen, und das ist ein Satz, den sage ich in meinen Vorträgen nicht das erste Mal, Vertrauen ist die Basis von allem. IT hat so klassische drei Schutzziele. Man kann sich das ganz einfach merken über diese drei Buchstaben CIA. Das C steht für Confidentiality, für Vertrauen, Vertraulichkeit der Information, Vertraulichkeit des Worts, Vertraulichkeit von Sachen, eben aber auch auf der anderen Seite Verantwortlichkeit dafür. Das I für Integrity, Informationen müssen in sich schlüssig sein, sie dürfen nicht verfälscht sein, sie müssen vom Original kommen. Und das A für Availability, für Verfügbarkeit, also die Informationen, die ich haben möchte, möchte ich auch zur gegebenen Zeit abrufen können. Unverfälscht, ehrlich. Und die Frage ist eben, können wir diese Ziele in der Öffentlichkeit, zum Beispiel durch ein Kunstprojekt wie Little Brother, propagieren, können wir es vermitteln und werden wir dort auch Fürsprecher finden. Ich bringe mal ein paar Beispiele aus den letzten 14 Tagen, was so durch die Presse gegangen ist. Ich muss einfach mal dazu sagen, ich hatte mal vor Jahren so die Idee, IT-Sicherheit, tolle Sache, wenn da jetzt so Sachen kommen über Data Leaks, Breaches, Fehlprogrammierungen, Malware, Phishing, was es da alles gibt, das schneidest du aus, also machst ein digitales Archiv draus. Ich habe nach einer gewissen Zeit aufgehört, weil jeden Tag wurde eine andere Sau durchs Dorf getrieben und es ist heute mittlerweile so, dass man sagen kann, ich habe in 3 Monaten Vortrag, das Thema muss ich abhandeln, das weiß ich, 14 Tage vorher fange ich an zu sammeln und dann komme ich hin. Glaubt ihr nicht? Dann schauen wir mal. Wer kennt den ersten Fall? Geldwäsche in Dänemark. Mehrere hundert Millionen wurden über eine Zweigstelle der Danske Bank in den baltischen Staaten gewaschen. Dänemark will als Folge davon den 500-Euro-Schein verbieten. Der wird nicht mehr angenommen. Die Meldung ist vielleicht 7 Tage alt. In der internationalen Finanzpresse und bei den entsprechenden Institutionen weiß man da schon länger drüber. Aber hier in Deutschland ist man mehr oder weniger uninformiert. Der Kreditkartenklau bei British Airways ging auch durch die Presse. Gestern, vorgestern kam die Auflösung. Man konnte auf Twitter dann sehen, da und dort gibt es einen Artikel. Und dann ist die Auflösung in dem Artikel auch genannt worden. 16 Zeilen JavaScript und ein echtes Zertifikat auf einer Plagiatsseite. Die Kriminellen haben herausgefunden, dass eine Buchung per Kreditkarte nachverfolgt werden kann auf den Seiten von British Airways, weil die sich nicht an den vorgeschriebenen Standard halten. Nach Abschluss der Buchung kommt man dort auf eine Logout-Seite. Diese Logout-Seite konnte entführt werden und dort war besagter JavaScript-Code untergebracht. Das Zertifikat dafür, ein Domain-Validated-Zertifikat, lieferte Komodo und Komodo hat dazu Stellung genommen, wir können nichts dafür, wir machen Domain-Validated-Verifications, das sind zugelassene Fragen, alles richtig, ist zugelassen vom CAP-Forum, da ist nichts dran auszusetzen. Die Domain, die von Komodo verifiziert worden ist, hieß newextats.com. Neue Eierstatistik, wenn ich das mal auf Neudeutsch, auf Plattneudeutsch übersetzen darf. Die Seite ist mittlerweile abgeschaltet, da kommt keiner mehr drauf. Aber man muss sich ja fragen, wenn es so einfach ist, wer hat denn da die Buchungssoftware getestet? Warum? Oder sind Sie PSI DSS zertifiziert, was der Standard ist? Nach dem Standard können Sie Kreditkartendaten nicht auf diese einfache Art und Weise auslesen. Geht gar nicht. Und in der Presse ist gemutmaßt worden, dass untreue Angestellte beim Eintippen die Sachen irgendwie erfasst hätten. Wenn Sie den ganzen Tag Kreditkartendaten eintippen wollen und das im Rahmen eines Buchungsvorgangs, können Sie sich das ganz einfach ausrechnen. 8 Stunden sitzen Sie vor der Kiste. 2 Stunden Pause sind mehr oder weniger Pflicht, weil sie kriegen sonst nachher gar nichts gebacken, verbleiben 6 Stunden und der Buchungsvorgang dauert in etwa 5 Minuten. Das ist nicht die Welt, das sind nicht 300.000 oder wie viele Kreditkarten davon betroffen waren. Das kriegen also auch 5 Leute, die da regelmäßig irgendwas machen, nicht hin. Und wenn man das jetzt sieht, ist man eigentlich erschrocken. Wir haben, das ist auch nicht so lange her, gesehen, dass trotz Protest und wirklich gutem Protest die EU die sogenannte Urheberrechtsreform durchgepaukt hat mit Linktags und Uploadfiltern. Und Uploadfiltern, das ist die staatlich verortete Zensur. Wenn Sie vorhaben, irgendeinem die Meinung zu verbieten, dann werden Sie eine Webseite einrichten, das, was Sie verbieten wollen, als Ihr eigenes Copyright dort publizieren und dann von dem anderen verlangen, dass er seine Webseite abschaltet. Und dann soll der erstmal beweisen, dass er vor Ihnen da war. Das sind so die einfachsten Tricks, die dann möglich werden. Und wir werden uns noch lange Zeit damit auseinandersetzen. Es sei denn, dass das Gesetz nicht endgültig ratifiziert wird. Und dafür müsste man sorgen. Und der letzte Fall, Knuddels, ich meine, mir war der Name Knuddels so aus dem Umgangssprachlichen heraus ein Begriff. Das ist ein Knuddelchen, da weiß man so ungefähr, was man sich darunter vorstellen kann. Aber dass es da eine Plattform gibt im Bereich Schüler und Jugendliche und so weiter, kannte ich gar nicht. Bin darauf überhaupt erst aufmerksam gemacht worden, als es auf einmal hieß, hier werden Millionen von Nutzerdaten inklusive Passwörtern geleakt. Und das sind so Beispiele für Vertrauensverlust. Alles Beispiele, die mit Computern funktionieren, alles Beispiele, die aus der IT kommen. Und einen Vertrauensverlust, den machen Sie nicht dadurch wett, dass Sie sagen, ich habe hier gerade mal einen Bug gefixt. Die Frage ist, können Sie einer Firma Vertrauen entgegenbringen, die mit ihren Daten letztendlich nicht mehr verantwortungsvoll umgeht? Das ist die Frage. Und die Frage verlangt eine Antwort, und zwar ein Tun von Ihrer Seite aus. Wir haben, vorhin hat der Bernd schon mal auf PEP verwiesen, vor 4 Jahren in der Scheune war Volker Birk, einer der Chefentwickler von PEP, hier in der Scheune und hatte damals die Gelegenheit genutzt, den Ausfall eines Referenten zu nutzen und PEP in der Version Gamma XY vorzustellen. Mittlerweile ist daraus ja nun ein stattliches Projekt geworden und sie haben eben auch ein Manifest veröffentlicht. Und in diesem Manifest ist es, ich will mal sagen, mit viel Herzblut geschrieben worden, indem man einfach sagt, basta, es reicht. Wir haben von all diesen Dingen letztlich die Schnauze voll und verlangen, dass wir es richtig machen, vernünftig. Und das wiederum heißt, dass wir auch in unserem Tun Vertraulichkeit durchsetzen. Vertraulichkeit durchsetzen heißt aber auch Vertrauen entgegenbringen. Und dann die Frage, gibt es eine Möglichkeit, eine gemeinsame Basis zu finden? Die Frage ist aus meiner Sicht dadurch zu beantworten, dass sie als gemeinsame Basis die allgemeine universelle Erklärung der Menschenrechte nehmen. Als wir WPIA gegründet haben, war ich einer der Fürsprecher für diese Lösung. Und ich habe gedacht, in meiner naiven Einfältigkeit, das ist in Stein gemeißelt, das ist eine Norm, mehr oder weniger, ein normatives, wie ein Gesetzbuch, das nimmst du und das ist der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich treffen kann. Das sollte tatsächlich so sein, aber ist es das? Seitdem halte ich Vorträge über die Toolbox UDHR, weil Menschenrechte, auch wenn man sie akzeptiert, heißt nicht, dass der Gegenüber das Gleiche darunter versteht. Man muss darüber reden und man muss die Erklärung nehmen, um auf der Erklärung eine gemeinsame Basis zu finden. Das heißt, der Dialog ist die Voraussetzung für die Akzeptanz der Menschenrechte, sonst geht es nicht. Das funktioniert die Erklärung auch nicht ohne Demokratie. Und eine Demokratie funktioniert nicht ohne diese Erklärung. Das sind Erkenntnisse, die sind in der Gesellschaft eigentlich angekommen. Frage, wird danach gehandelt? Ich hatte vorhin zum Eingang bereits erwähnt, dass ich im Nebenberuf Präsident von WPIA bin und wir unsere Tätigkeit durch die volle und uneingeschränkte Anerkennung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte begründen. Das kann man auch bei uns in der Satzung nachlesen. PEP, und das können Sie auf der Webseite von PEP nachlesen, bezieht sich immer auf Artikel 12 der Menschenrechte. Und Sie sagen auch, und vor allen Dingen auch Volker Birk sagt es immer wieder, Menschenrechte sind unteilbar. Kann ich nur zustimmen. Und die Frage ist eben, ist es möglich, und ich stelle mal die Frage in einen Raum, von dem ich weiß, dass die bei GNU-PG zu Hause sind, ist es möglich, sich in diesen Fragen über ideologische Barrieren hinwegzusetzen und einfach anzuerkennen, dass Leute, die auch in der IT sich um Fragen Vertrauensdienste, Identitätsnachweise und dergleichen bemühen und auch Lösungen finden, mit ihnen das Gespräch zu suchen und die Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Ich möchte zum Schluss meines Vortrags auf einen Tweet umschalten. Und dauert jetzt ein bisschen. Moment. Da muss ich mal drehen, hier ein bisschen aufmachen. Sie kennen den österreichischen Präsidenten Van der Bellen. Und wer ihn noch nicht kennt, der sollte einfach mal zuhören. Und wir hören mal, was er zu sagen hat.
Es ist ein mehr oder weniger sachlicher, vielleicht sogar trockener Text, aber zugleich ein leidenschaftliches Plädoyer, ein Gedicht, ein politisches Gedicht, vielleicht das schönste politische Gedicht der Kulturgeschichte. Artikel 1. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Hier wird natürlich nicht Wirklichkeit beschrieben, sondern Möglichkeit. Es wäre doch gut, wenn wir uns etwas mehr bemühen würden, diesen Möglichkeiten mehr Wirklichkeit zuzuordnen.
So, damit wäre ich mit meinem Vortrag am Ende. Auf der letzten Seite habe ich hier noch eine ganze Reihe von Links angegeben, die Sie sich getrost zu Hause mal in Ruhe angucken können. Es sind Links auf Sachen, wo ich meine Informationen her habe, auch bestimmte Dinge, die ich im Vortrag eben nicht unbedingt erwähnt habe. Ich sagte vorhin auf eine Frage zu Berntin als Antwort, dass das Deutsche Institut für Menschenrechte eine Anfrage gerichtet hatte an die Regierung, die Sicherheitsgesetze der letzten Jahre von dritter Stelle unabhängig überprüfen zu lassen. Und die Antwort war ein klares Nein. Auch den Link finden Sie hier als allerletztes angegeben. Können Sie gerne reingucken. So. Ich bin fertig, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und falls Fragen sind, glaube ich, haben wir jetzt noch ein paar Minuten.
Das ist richtig. Erste Frage aus dem Publikum. Sekunde.
Hab Dank für deinen wunderschönen Vortrag. Teilweise habe ich mich auch gefragt, dass in Firmen viel zu schludrig mit Sicherheitsvorkehrungen umgegangen wird, weil Sicherheit leider Geld und Zeit kostet. Jetzt vielleicht hast du einen schönen Hinweis, was ich das nächste Mal bei meinem Chef sagen könnte, wenn er mir antwortet, das kommt doch sowieso bei uns nicht vor.
Ja, was soll ich dazu sagen?
Vielleicht hast du ja nur so eine.
Ich komme aus Köln und da muss ich sagen, bei uns gibt es den Spruch, es hätte noch immer Jote Jange. Versteht man in der ganzen Republik und man weiß ganz genau, man spielt mit dem Feuer und man ist nicht in der Lage, das Feuer zu löschen, wenn man davon erwischt wird. Läuft ja jetzt zurzeit oben in Norddeutschland. Nicht? Wir haben ja eine Armee zur Landesverteidigung, wissen wir ja. Und die zünden gerade indirekt ein paar Dörfer an. Da ist das. Ne? Also es gibt Vorschriften bei bestimmten Gelände und Wetterbedingungen und so weiter. Der zivile Mensch darf bei diesem Wetter im Wald keine Zigarette rauchen, ist unheimlich strafbar. Mal eben gucken, ob Raketenantriebe brennen, ob die richtig brennen und so weiter. Gut.
Weitere Frage? Da hinten, Sekunde.
So. Ja, vielleicht als mögliche Antwort an deinen Chef. Sicherheit heißt immer, Geld in die Hand zu nehmen. Die Frage ist aber nicht, nehmen wir das Geld in die Hand, sondern wann nehmen wir das Geld in die Hand und wie viel. Und um auf Köln zurückzukommen, Köln kennt auch noch den Spruch, was fort ist fort, also was weg ist weg. Und dann kann sich dein Chef mal überlegen, was es denn bedeuten würde, wenn das ein oder andere halt fort wäre.
Genau, ja, danke.
Du hattest deinen Vortrag ja eingeleitet mit dem Verweis auf dieses Kunstprojekt und wie das Kunstprojekt bestimmte Punkte verdeutlichen kann. Du hast die Punkte auch ausgeführt, aber ich habe noch nichts gelernt, wie das Kunstprojekt das macht. Ist das sowas wie ein Betriebsgeheimnis, weil wir
Nein, gar nicht.
Eintritt zahlen
müssen? Der Container, wenn er denn gebaut wird, und das Geld dafür müssen wir sammeln, wird durch die Welt fahren. Wir fangen mal klein an, fangen einfach mal an mit Deutschland. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den aufzustellen. Und dann haben wir eine begehbare Installation, die Möglichkeit, entsprechende Persönlichkeiten einzuladen aus dem Umfeld, Presse, Rundfunk, Fernsehen, auch Politik, auch Gesellschaft, Philosophen dergleichen, um im Dialog auch mit der Bevölkerung diese Sache bekannt zu machen und denen auch eine Gelegenheit geben, sich zu äußern. Ich selber unterstütze das Projekt. Ich bin in dem Verein, den wir mittlerweile dort gegründet haben, einfaches Mitglied und überlasse die Ausführung und Ausgestaltung ganz allein dem Len Blaschke, das ist der Künstler, der diese Idee hatte. Kennengelernt habe ich den anlässlich des letzten Internet Safer Days. Es gab eine Lesung in Leipzig und da stellte er das Projekt vor und suchte Hilfe. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen, wir haben mittlerweile einen Verein gegründet, es sind also 7 Leute, wir haben eine Satzung, mittlerweile seit gestern oder so auch einen Twitter-Account, wie ich gesehen habe und so weiter. Das Ding wächst und wer sich daran beteiligen möchte, ist herzlich eingeladen, das Projekt zu unterstützen.
Gibt es weitere Fragen?
Ja, also nicht direkt eine Frage, sondern ich hätte 2 Anmerkungen. Zum einen mit den Menschenrechten. Ich weiß, da habe ich mich schon beim Studium immer unbeliebt gemacht.
Bitte?
Aber ich würde gerade zu den Menschenrechten gerne sagen. Ich finde die Idee dahinter auch hervorragend. Ja. Nur der Ehrlichkeit halber sollten wir statt von Rechten von Privilegien sprechen. Dann wird auch das Grundproblem dahinter viel deutlicher. Nämlich in welchen Staatsformen die zugesichert werden können und in welchen nicht. Und wo wir in einer privilegierten Position sind, während andere Menschen in dritten Weltländern halt überhaupt nicht die Möglichkeit haben. Also ich finde, das ist immer in der Diskussion, wenn wir das sagen, wirkt für mich einfach nur immer so ein bisschen so der Blick aus dem Elfenbeinturm. Also ich meine, niemand wird hier, glaube ich, abstreiten, dass die Menschenrechte, so wie sie in der Charta stehen, wünschenswert wären, wenn man sie so umsetzen könnte. Ich halte es nur für leicht unrealistisch.
Also dazu eine ganz einfache Antwort. Und die Antwort findet sich auch in dem UN-Tweet. Der letzte von unten, das ist ein Tweet, das ist letzte Woche halt veröffentlicht worden, mit einem Satz von Dag Hammarskjöld. Hammarskjöld war der erste Präsident der Vereinten Nationen, ist dann in Afrika bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen oder gebracht worden. Da ranken sich einen ganzen Haufen Diskussionen drum. Und er hat einfach mal gesagt zur UN selber, die UN wurde nicht gegründet, um die Menschheit in den Himmel zu heben, sondern um die Menschlichkeit vor der Hölle zu retten. Und das ist eigentlich auch der Satz, der für die Menschenrechte gilt. Wenn man sich auf der entsprechenden Webseite der UN mal umguckt und auch mal über die Historie guckt, dann sind die ja nicht geschrieben worden von Eleanor Roosevelt alleine, sondern es waren Leute dabei aus dem konfuzianischen Kulturraum aus China, es waren Leute dabei aus aller Herren Länder und man hatte den ersten Entwurf noch Begriffe drin stehen wie Gott und Gläubigkeit. Und das sind Begriffe, die sind entfernt worden, weil die gesamte Menschheit ihre Rechte eben sehen sollte auf dem Stück Papier. Der Schritt ist auch, muss ich sagen, aus meiner persönlichen Sicht gelungen. Und die Beschäftigung mit der Kultur der Menschenrechte, wer das machen möchte, muss zurückgehen in das alte Mesopotamien und historisch betrachtet 3000 Jahre. Und über diese Zeit sind Menschenrechte entwickelt worden, nicht im Sinne von, die hatten damals schon gewusst, was Privatsphäre ist, bestimmt nicht. Die Kulturgeschichte hat sich entwickelt und wir wissen heute sowas wie Spartakus. Den damaligen Rom wollen wir ja nicht nochmal sehen. Auschwitz wollen wir nie wiedersehen, zum Beispiel. Und all diese Dinge, denke ich, müssen wir lebendig halten. Und es ist auch unter anderem aus meiner Sicht für die IT eine Aufgabe, diese Dinge in die Gesellschaft zu tragen und sich dem nicht zu verschließen.
Wie gesagt, ich bin da 100% seiner Meinung, mir ging es nur um die Umsetzbarkeit. Und der zweite Punkt, den ich fragen wollte, den sehe ich, glaube ich, auch ein bisschen anders, es ging um den Vertrauensverlust, den du eben gezeigt hast. Vielleicht sehe ich das anders, aber ich gehöre zu den Leuten, ich finde den Vertrauensverlust gut. Also ich bin einer der paranoidesten Menschen dieses Planeten und bin dadurch auch einer der am sichersten lebenden Menschen dieses Planeten. Also ich weiß nicht, ob viele Leute nicht, ob das Problem nicht genau andersrum ist. Ich glaube, dass viel zu viele Leute viel zu vertrauensselig sind und nicht, dass viel zu viele Leute zu wenig Vertrauen haben. Aber ist nur meine Meinung.
Ich habe nicht gesagt, dass Leute zu wenig Vertrauen haben. Zum Vertrauen gehört auf der anderen Seite die Verantwortlichkeit. Also wenn ich von Leuten Vertrauen verlange, dann muss ich mich verantwortlich diesem Personenkreis gegenüber zeigen. Bei den Dingen, die ich hier gezeigt habe, wo Daten, also JWD in dieser Welt rumschwirren und teilweise kriminellen Handlangern überlassen werden, geht Vertrauen verloren. Man muss auch fragen, wie gehen die betroffenen Firmen mit ihrer Verantwortlichkeit um? Ich habe nichts davon, wenn die sich hinstellen und sagen, ja, wir haben da einen Fehler gemacht, der Bug ist gefixt, das passiert jetzt nicht mehr. Es wird an anderer Stelle sehr wahrscheinlich sich wiederholen. Da gehe ich mal fest von aus. Und ich habe lange genug in diesen Branchen gearbeitet. Ich weiß, wie das teilweise da vonstatten geht. Und ich könnte darüber tatsächlich eine Büttenrede halten. Wäre, glaube ich, nicht das Problem. Ja? Aber das gewinnt nicht. Ich gewinne nicht dadurch, dass ich hingehe und sage, guckt euch an, Leute, da vorne hat Schweden beispielsweise vor einem halben Jahr oder so die gesamte Bevölkerung ins Internet gestellt mit allen ihren Daten. Ist passiert, haben wir nichts dafür gekonnt. Ja? Gut, da ist irgendwo eine Lücke geschlossen worden, wiederholt sich nicht. Die Daten sind draußen so, und es gibt die keiner wieder zurück. Und dann ist die zweite Sache, finde ich eigentlich, aus den Menschenrechten muss man lernen, dass man den Dialog zu suchen hat. Ohne Dialog kein Fortschritt. Und keiner von uns, Bernd hatte das vorhin ja auch gesagt, keiner von uns tritt an, eine allgemeingültige Lösung zu postulieren und zu sagen, das ist es jetzt. Was weiß ich, was morgen richtig ist? So. Noch Fragen?
Ja. Als Anmerkung dann vielleicht Menschenrechte gut und schön, Menschenpflichten vielleicht, und da könnte man dich zitiert übernehmen, nämlich den Dialog suchen in jeder Situation. Und man sollte den Menschenrechten in diesem Katalog, diesem Ideal etwas entgegensetzen, nämlich die Menschenpflichten. Denn ich stimme mit meinem Vorfrager überein, letztendlich muss ich als Mensch mit Ego auch sagen, in einer Krisensituation pfeife ich auf alle Menschenrechte, die ich in einem Moment der Ruhe als wertvoll anerkannt habe. Aber bin ich in der Krise, siegt mein Ego und dann kann ich auch töten.
Ich glaube, Artikel 30 in den Menschenrechten ist die Antwort auf diesen Beitrag. Niemandem ist es gestattet, die Menschenrechte so auszulegen, dass sie für ihn allein gelten und alle anderen eigentlich das Nachsehen haben. Also damit ist eigentlich alles gesagt. Die Rechte, die ich für mich in Anspruch nehme, muss ich automatisch jedem anderen zugestehen. Und es ist ein Problem, diese Dinge in der Praxis durchzusetzen, das ist bekannt. Aber weder die UN noch das Publikum hier könnte dafür verantwortlich gemacht werden, dass es Verstöße gibt. Das steht schon in der Bibel. Und die Bibel ist eines der ältesten kulturliterarischen Teile, die wir kennen.
Na, nur ist es nur, wer soll denn das überwachen zum Beispiel? Wie wollen Sie denn fest ermitteln, dass zu jeder Zeit sämtliche Menschenrechte eingehalten werden? Mal als philosophischer Grundgedanke. Das ist doch überhaupt nicht machbar. Wird doch immer zu Menschenrechtsverstößen kommen. Und wir haben doch das Wort normativ, haben Sie doch schon in den Raum geworfen. der normative Charakter sollte nie herausgestellt oder angestrebt werden. Also wenn, dann reden wir über eine Menge an deklarativen Rechten, die in Kulturkreisen vorherrschen. Und ja, die sind immer wieder auch verhandelbar und vor allen Dingen entwickeln sie sich in die Zukunft immer weiter.
Ja.
Ja, dann stehen wir doch bei den Menschenrechten an der Stelle, dass wir sagen können, das ist auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss.
Es wäre uns doch schon viel geholfen, wenn die Charta in der jetzigen Form von den Ländern dieser Erde anerkannt wird. Und da sind wir ja noch lange nicht. Und das 70 Jahre, nachdem die UN diese Erklärung verabschiedet hat.
Okay, wir machen noch zwei Fragen.
Ja.
Zu der Frage, wie man dazu kommt, dass das Gegenüber die eigenen Menschenrechte anerkennt, stelle ich mir die Frage, was ist denn die Incentivierung dazu? Die einzige Möglichkeit meiner Ansicht nach kann es ja dann nur sein, jemanden, der mir oder meiner Gruppe diese Anerkennung der Menschenrechte nicht entgegenbringt, auszuschließen, solange bis er das tut. Ansonsten kann ich mit dem nicht auf Augenhöhe in den Dialog gehen. Ich weiß, dass das eine problematische Haltung ist, aber ich habe für mich persönlich noch keine bessere Antwort gefunden.
Ja, meine Antwort kann ja nur heißen, weiter dran arbeiten.
Letzte Frage oder letztes Statement?
Ja, von mir nochmal eine Anmerkung zu der Problematik der Ethik, die Sie ja auch angesprochen haben. Ich glaube, wie Sie auch schon, sage ich jetzt mal hier auch kurz erwähnt haben, hilft da vielleicht auch der Blick zurück in die Geschichte. Es gibt ja für andere Berufsgruppen wie Ärzte einen festen Grundsatz, Menschen nicht zu schaden. Und ich glaube eben in einer technologischen Gesellschaft ist das eigentlich auch ein elementarer Teil, der für alle Technologen dann gelten muss. Dass man sowas als Grundvereinbarung für das Berufsbild einfach mit integriert.
Bei den Ärzten, bei den angesprochenen Themengruppe oder Berufsgruppe gehört es ja zum Berufsbild. Ja, Menschlichkeit ist Pflicht für den Arzt, sonst ist der Arztberuf nicht auszuüben. Und wie die Geschichte gezeigt hat, an beispielsweise einem Herrn Mengele, der dem Raum hoffentlich bekannt ist, hält sich nicht jeder studierte Arzt daran, das wissen wir. Und es gibt für uns keinen Grund, solche Verfehlungen zu tolerieren, auch nicht durch Begriffe wie Vogelschiss, um es mal ganz deutlich zu sagen. Gut. Das war's. Bedanke mich für die Diskussion und übergebe dann an den Nächsten.
Bitte. Ja, vielen lieben Dank. Einen runden Applaus bitte.